Nachrichten von Radio Dreieckland.
Einen geruhsamen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zum Freitagsinfo. Heute soll etwas geschehen, was, obwohl es in den Statuten von Radio Dreieckland steht, nicht so selbstverständlich ist, wie wir Macherinnen und Macher es gerne hätten. RDL als Hörerinnenradio soll die Umkehr des bisherigen Konzepts des Dienstleistungsfunks darstellen. Das bedeutet, dass sich Hörerinnen und Hörer einmischen, motzen, loben, lachen, Meinungen loslassen, schlicht, dass wir hier nicht so im toten Raum hängen und uns fragen, ob wir noch alle Tassen im Schrank haben, einen ganzen Tag dran zu geben, nur um abends vor so einem Schaumstoffbollen, der Mikrofon heißt, zu sitzen und unserem unbekannten Publikum die uns wichtigen Ereignisse darlegen und mitteilen. Nun denn, genug der Selbstreflexion, unsere Studiennummer lautet 0761 31028, die wird sicher nochmal wiederholt. Zu den Themen. Eine wundersame Verwandlung scheint bei der KTS vorgegangen zu sein. Das Kongresszentrum heißt nun vollmundig Konzertsaal. Mehr zu den Aktionen der Aktiven, die dagegen sind. Der ADAC möchte missliebige Leute loswerden. Das ist nichts Besonderes, das gibt es woanders auch. Heute war ein Prozess beim Arbeitsgericht, mehr dazu folgt.
Dann geht es weiter zum Thema Golfkrieg. Und zwar heute Schwerpunkt die Situation der kurdischen Menschen in der Türkei. Wie ihre Verfolgung aussieht, aber auch wie sie die Situation am Golf einschätzen.
Ja, Halleluja, unsere Landesgenossen sind ja auch da unten in der Türkei. Die Reservisten-Diskussion läuft allerdings, da gibt es natürlich auch noch Leute, die nicht unbedingt darunter wollen. Eben junge deutsche Männer, die bisher das Kriegshandwerk gelernt haben. Eine Auseinandersetzung gerade hierzu, dachten wir uns, haben wir konzipiert. Mit Hörerinnen und Hörern von Radio Dreieckland, was ist denn eigentlich mit diesen Soldaten, diesen professionellen Kriegern, wenn sie auf einmal nicht mehr wollen? Ja, und zum Schluss dann noch ein Beitrag über El Salvador, FMLN. Dort scheint heute ein Hubschrauber abgestürzt zu sein, Näheres weiß ich nicht.
Da müsste ja, der ist abgeschossen worden von der Guerilla.
Oh la la, diese schlimmen. Naja gut, steigen wir einfach ein.
Und zum Schluss kommt noch eine ganze Reihe von Veranstaltungshinweisen.
Wir alle werden uns wohl auf den kommenden Sommer freuen. Das ist auch gut und schön. Doch was für unser eine Nichtstun an überfüllten Baggerseen bedeutet, heißt für andere forschen, experimentieren. Ganz in wissenschaftlicher Emsigkeit. Sommer 91 sollen wieder genmanipulierte Petunien freigesetzt werden. Letztes Jahr ist nämlich daneben gegangen, was von GenetikerInnen so vollmundig angekündigt wurde. 1 Million Pflanzen sollten größtenteils lachsrot erstrahlen. Die wenigen weißen Blüten sollten die wenig haltbaren Theorien der Genideologinnen untermauern. Doch es kam ganz anders. Weiße Petunien, die nur unter bestimmten Umständen erröteten und sich noch dazu widerstandsfähiger als ihre nicht manipulierten Artgenossen erwiesen, das gab den GenetikerInnen Probleme auf. Nun denn, soll es an die Erforschung dieser Probleme gehen. Frei nach dem Motto, was erforschbar ist, muss auch erforscht werden. Was allerdings diesen blinden Forschungstrieb so gefährlich macht, ist die Erkenntnis, wie widerstandsfähig solche genmanipulierten Organismen sein können. Mensch ging bisher davon aus, solche Veränderungen würden als genetischer Belast quasi die Lebewesen für die raue Natur untauglich machen. Eine Petunieninvasion ist zwar nicht direkt zu befürchten. Wichtiger ist wohl die Etablierung von Freilandversuchen anderer Art. Was in anderen Ländern mehr und mehr praktiziert wird, sind Freisetzungen, die nichts mehr mit scheinbar harmlosen Petunien zu tun haben. Diese sollen nur das Wiegenlied zu dem heiligen Schlaf der Bürgerinnen und Bürger singen. Nächsten Montag da wird mehr dazu gesendet, und zwar in der Ökosendung Global 3000.
Wieder einmal geht es um die KTS, die nach dem Willen der Stadt gegen den erklärten Willen der Bürgerschaft hier in Freiburg gebaut werden soll. Unglaublich ist dabei der Starrsinn der Stadt, die trotz der ständig steigenden Kosten immer noch an diesem Prestigeprojekt festhält. Nochmal zur Vorgeschichte. 1979 wurden die Gesamtkosten mit 88 Millionen D-Mark angegeben, 85 mit 105 Millionen, 1987 mit 149 Millionen. Seit 1988 sieht sich die Stadt gezwungen, die Kosten für Erschließung, Grundstück sowie für den Abriss des Hotel Turenne aus den Kosten herauszurechnen, um die Kosten nicht zu schnell steigen zu lassen. Zusätzlich werden die Kosten noch gedrückt, da alle Gelder für Stadtentwicklung aus Stuttgart in die KTS gebuttert werden. Gelder, die dann für wirkliche Stadtentwicklung und Wohnungsbau fehlen. Trotzdem sind die Kosten, über die der Gemeinderat abstimmen muss, jetzt bei 133,8 Millionen D-Mark angelangt. Wobei die Kosten, die seit 1988 aus der Rechnung herausgerechnet werden, in diesem Betrag noch nicht enthalten sind. Und was tut DBI?
Und für den Fall, dass der Gemeinderat sagt, wir wollen die KTS jetzt trotzdem weiterhin, auch zu diesen Kosten und den Folgelasten, dann werden wir eine Unterschriftensammlung machen. Das heißt eben im juristischen Jargon Bürgerbegehren. Das ist die Unterschriftensammlung, mit der wir einen Bürgerentscheid im Sinne eines Volksentscheides erzwingen können.
Okay, wann wird das ungefähr laufen? Kannst du das vielleicht schon sagen?
Das kann man ganz genau sagen, weil das abhängig ist von dem Termin der Gemeinderatssitzung. Und die Gemeinderatssitzung ist am 19. Februar zur KTS. Und dann gibt es eine Frist, die in der Gemeindeordnung festgelegt ist, dass ein Bürgerbegehren innerhalb von 4 Wochen eingereicht werden muss. Das heißt, am 18. März spätestens müssen wir die 12.000 notwendigen Unterschriften einreichen bei der Stadt. Und in der Zeit werden wir unterwegs sein mit hoffentlich sehr vielen Unterstützern und diese 12.000, hoffentlich mehr, Unterschriften sammeln, um eben den Bürgerentscheid zu erzwingen. Und dann, daran habe ich keinen Zweifel, wird wohl die Bürgerschaft diesmal mit dem notwendigen Quorum auch gegen die KTS entscheiden.
Das Problem dabei ist zwar, dass die Gemeindeordnung ein zweites Bürgerbegehren zum selben Thema erst nach 3 Jahren erlaubt. Aufgrund der veränderten Kosten ist DBI aber zuversichtlich, dass auch ein eventueller juristischer Streit zeigen wird, dass die KTS, über die jetzt abgestimmt wird, nicht dieselbe ist, um die es im ersten Bürgerbegehren ging. Diese ist einfach doppelt so teuer. Und wenn die KTS doch durchgesetzt wird, dazu nochmal Erwin Czarczynski von der BI.
Tja, zunächst mal hoffe ich, dass dieser Albtraum nicht wahr wird, aber es dürfte klar sein, dass es sich hier nicht um ein Konzerthaus in erster Linie handelt, sondern um ein Kongresszentrum. Und die bürgerschaftlichen Veranstaltungen, mit denen geworben wird, also dass da die Narrenzunft mal eine Veranstaltung macht, die wird es vielleicht geben, aber nur am Rande. Und die großen Konzerte, mit denen Werbung gemacht wird, die wird es auch geben, aber weil die viel zu teuer sind, nicht allzu oft. Und es ist zu vermuten, dass dann doch eher populistische Veranstaltungen da stattfinden. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Der Südwestfunk hat ja kürzlich mal eine Werbung gemacht, wo er Schwierigkeiten bekommen hat. Ich nehme an, dass solche Leute dort auftreten werden und das Kongresswesen, wie sich das auswirken wird, kann man sich vorstellen im umliegenden Quartier. Es wird natürlich mehr Verkehr geben. Es wird unter Umständen, naja gut, der Prostitution ist eine Sache für sich, die gibt es ohnehin schon im Seelandquartier, aber das wird wahrscheinlich blühen. Es wird mehr Kneipen geben und nicht unbedingt die Kneipen, die wir uns wünschen in dem Quartier. Es wird eine ungeheure Belastung dort, ein Verkehrszuwachs und ein Ausverkauf der Innenstadt im Grunde genommen zugunsten dieses Kongresszentrums.
Und zum Schluss lassen wir die KTS nochmal selber zu Wort kommen.
Okay, vielen Dank.
Heute wurde ein Prozess des Leiters der größten ADAC-Geschäftsstelle in Freiburg, Hans Krause, gegen den ADAC Südbaden vor dem Arbeitsgericht eröffnet. Der Geschäftsstellenleiter Kraus klagt auf Erfüllung seines Arbeitsvertrages. Er möchte weiterhin die Kompetenzen, Aufgaben, Rechte und Pflichten, die er nach seinem Arbeitsvertrag hat, ungeschmälert behalten. Der ADAC will ihm diese Kompetenzen teilweise entziehen, indem er einen Mitarbeiter zum Abteilungsleiter des Reisebereiches dieser Geschäftsstelle ernannt hat. Diesem Abteilungsleiter werden zukünftig die 6 Mitarbeiter des Reisebereichs auch hinsichtlich der Disziplinargewalt unterstellt. Warum ist der ADAC so versessen, die Kompetenzen von Herrn Kraus zu beschneiden? Herr Kraus steht im Verdacht, Gewerkschaftsmitglied zu sein und mit dem Betriebsrat zu eng zusammenzuarbeiten. Der ADAC legt ihm weitaus Schlimmeres zur Last. Hierzu Martin Lesch von der Gewerkschaft HBV in Freiburg.
Allerdings vermutet der ADAC, ich will wiederum mich nicht dazu äußern, ob zu Recht oder zu Unrecht, dass er die Tatsache, dass es überhaupt dort einen Betriebsrat gibt, nicht zuletzt dem Kläger zu verdanken hat. Weil der ADAC vermutet, dass der sich im Vorfeld der Betriebsratswahl zugunsten der Betriebsratswahl engagiert hat. Und natürlich wird es für den Arbeitgeber insgesamt teurer, wenn es einen Betriebsrat in einem Betrieb gibt.
Aufgrund dessen wurde Herrn Kraus nahegelegt, mit einer Abfindungssumme den ADAC zu verlassen, oder es wurde auch versucht, ihn nach Baden-Baden zu versetzen. Aber warum führt der ADAC eine solche Auseinandersetzung?
Ich denke, der ADAC spekuliert damit, wenn er ein Exempel statuieren kann, dass derjenige, der sich in der Gewerkschaft HBV organisiert, beim ADAC nichts mehr zu lachen hat, indem er dann auch in seinem beruflichen Werdegang beeinträchtigt wird. Wenn ihm das gelingen würde, dann wäre ja deutlich, dass jeder, der bisher noch nicht Mitglied ist, es gibt immer noch einige, die noch nicht HBV-Mitglied sind beim ADAC, und die fürchten sich bisher auch schon vor solchen Konsequenzen. Und diese Furcht möchte der ADAC mit der versuchten Disziplinierung des Geschäftsstellenleiters weiterhin aufrechterhalten.
Am heutigen Prozesstag wurde der Rechtsstreit erörtert, um eine gütliche Einigung herbeizuführen. Dies ist gescheitert, sodass der Prozess am 19.03. weiterläuft. Martin Lesch von der HBV beurteilt die Erfolgsaussichten von Herrn Kraus als positiv.
Der Golfkrieg aus der Sicht der kurdischen Bewegung. Golfkrieg und die Situation im türkisch besetzten Teil von Kurdistan. Stationierung der NATO-Einsatztruppen. Militarisierung der Zone an der irakischen Grenze. Vertreibung der Bevölkerung aus der Gegend. Wir wollten nachfragen bei der kurdischen Bewegung, welche Einschätzung sie hat von der Situation, Invasion von Kuwait durch den Irak und die Haltung der kurdischen Bewegung dazu.
In diesem mit dieser Besetzung des Kuwaits durch Irak eine neue Situation im Golf entstanden. Und
weil da das Mikrofon noch nicht so richtig tat, hier die Übersetzung. Mit dieser Besetzung Kuwaits durch Irak ist eine neue Situation am Golf entstanden. Und die kurdische Haltung, was will die kurdische Befreiungsbewegung? Wo steht sie für diesen Krieg oder gegen diesen Krieg? In dieser Krise hat die kurdische Befreiungsbewegung einen deutlichen Platz. Die kurdische Befreiungsbewegung ist gegen die Saddam-Diktatur. Eine Diktatur, die mit grausamen Mitteln die kurdische Befreiungsbewegung unterdrückt hat, Menschen vernichtet hat, mit Giftgas und mit allen Mitteln und Wegen. Jedoch die kurdische Befreiungsbewegung ist auch gegen die amerikanische Invasion in der Region, weil die Amerikaner als ein Teil der NATO die Situation für sich ausnutzen wollen und einen neuen Status quo errichten wollen. Deshalb haben sie bis zu 450.000 Soldaten in diese Region geschickt. Also, die kurdische nationale Befreiungsbewegung ist gegen die NATO. Und heute müssen wir wissen, dass NATO-Eingreiftruppen in Nordwestkurdistan, im türkisch besetzten Kurdistan, verlegt worden sind. Also gegen jegliche imperialistischen Mächte und gegen die Saddam-Diktatur und gegen die türkische kolonialistische Macht. Dieser Krieg wird sowieso auf kurdischem Boden stattfinden. Und die kurdische Befreiungsbewegung möchte in dieser Krise, in dieser Region, eine neue, dynamische, revolutionäre Entwicklung in Gang setzen. Ist das möglich? Ja, das ist möglich. Zum Beispiel mit den palästinensischen revolutionären Bewegungen, mit der Intifada in Palästina gegen die israelischen Zionisten seit über 3 Jahren. Und auch mit arabischen revolutionären Volksbewegungen, aber auch im Iran und auch mit allen türkischen revolutionären Kräften eine neue, dynamische Kraft entwickeln, damit die Völker in der Region wirklich ihr Schicksal in die Hand nehmen. Und das ist die Haltung der kurdischen Bewegung. Die Kolonialisten müssen abziehen, alle imperialistischen Kräfte müssen abziehen und alle reaktionären Regierungen müssen umgestürzt werden. Das kann nur dadurch möglich sein, mit allen revolutionären, nationalen und Befreiungsbewegungen zusammenzuarbeiten. Dazu ist jetzt die Zeit gekommen. Ihr bezieht euch auch auf die palästinensische Revolution. Nun hat sich aber in dieser Konfrontation die PLO doch eher auf die Seite des Iraks gestellt. Seht ihr keinen Unterschied zwischen der Politik der USA, der Politik von Saddam Hussein oder der Politik der türkischen Regierung oder der Politik auch Israels? Oder ist das alles von euch abzulehnen?
Saddam ist für Außenseitersicht aus eine Diktatur.
Saddam Hussein ist aus unserer Sicht ein Diktator. Daher gibt es Zweifel an seinem Charakter, als Befreier Palästinas aufzutreten, aber auch als Befreier für die arabische nationale Einheit und dass mit ihm ein neuer Status quo für die arabischen Völker erreicht werden kann in der Region. Auch das ist zu bezweifeln. Wenn ein arabischer Führer sein Volk befreien will, wird er das sicher nicht so tun, indem er andere Völker vernichtet. Auch das ist ein Widerspruch. Die kurdische Befreiungsbewegung stützt sich heute nur auf ihr Volk. Das kurdische Volk ist das Element, die einzige Kraft, um Kurdistan zu befreien. Ebenso denken wir, dass dies auch für das palästinensische Volk gilt. Weder Saddam noch, wie damals Nasser das versucht hat, aber auch andere Führer in der arabischen Welt können Palästina von außen befreien. Natürlich ist die Palästina-Frage eine arabische Frage. Das ist in der Weltöffentlichkeit klar. Das ist auch eine Frage des Anti-Imperialismus. Im Nahen Osten gibt es den Konflikt zwischen Imperialismus und unterdrückten Völkern. Und auf der anderen Seite den Konflikt zwischen den unterdrückten Völkern und den Kollaboratorenregimes. Das ist der Zusammenhang. Heute gibt es viel Ähnlichkeit zwischen Kurdistan und Palästina. Kurdistan hat mit der Türkei einen Zusammenhang, mit den iranischen Völkern, aber auch mit der irakischen Bevölkerung und auch eben mit den Menschen in der Türkei. Insofern ist auch das, was Arafat heute macht, eine falsche Politik, indem er sich für Saddam entscheidet. Oberflächlich gesehen können wir das akzeptieren. Wir können sagen, das ist eine taktische Frage gegen den Imperialismus und für die arabischen Nationen. Und das stützt Saddam. Saddam will die Einheit schaffen, den Reichtum von Kuwait an die arabische Bevölkerung verteilen. Aber wir sagen, das ist ein Irrweg.
Wir rufen deshalb noch einmal auf, und zwar die palästinensischen Volkskräfte, tut das nicht. Es gibt andere Möglichkeiten, um Palästina zu befreien. Auch um eine gesamte Befreiung vom Nahen Osten zu erreichen. Es ist möglich, und dass jetzt die türkischen und die kurdischen Menschen, die palästinensischen Menschen, einen entscheidenden Widerstand organisieren müssen. So wie in der Türkei heute. So viele tausende Arbeiter auf dem Marsch nach Ankara zum Beispiel. Da ist eine große Entwicklung im Gang. In der Türkei wird sich noch viel tun.
Eine andere Frage. Es gibt irakische Opposition. Es gibt eine Opposition im Irak oder außerhalb des Iraks, die hat sich jetzt neu gegründet und hat gesagt, Sturz von Saddam Hussein ist unser erstes Ziel. Da sind auch kurdische Gruppen drin in dieser Front, in dieser Widerstandsfront. 5 verschiedene kurdische Gruppen, welche weiß ich nicht, wahrscheinlich Talabani auch. Also. Gibt es die Möglichkeit der Zusammenarbeit? Weil das Ziel ist das gleiche, der Sturz von Saddam Hussein.
Barzan olsun, Taliban olsun, 1988'lerde Kürtlerin başından ne felaketler getirdi. Yine Amerika.
Erstens, im Irak gibt es eine Opposition, vorhin hast du erwähnt. Das ist auch 5 kurdische Organisationen geben sollen. Es gibt auch kleine oder große kurdische Organisationen. Aber wenn man im Irak von kurdischen Organisationen spricht, dann denke ich sofort an Taliban-Kräfte und an die Barzan-Kräfte. Da müssen wir gucken jetzt, was sind denn diese Kräfte überhaupt? Haben sie überhaupt Interesse, dass kurdisches Volk, kurdische werktätiges Volk wirklich ein freies Kurdistan schafft und im freien Kurdistan frei lebt, ohne Ausbeutung? Aber wir können in der Geschichte gucken, dass diese Barzan-Kräfte haben ihren Rücken an Schach gelehnt. Und Schach und irakische Führung haben sich geeinigt. Und dann Schach hat keine Hilfe mehr geleistet. Und die irakische Führung hat ganze kurdische Menschen wieder massakriert. Wer ist denn hier schuld? Barzani. Und heute Kuwait ist überfallen worden. Und der Taliban ist sofort nach Amerika gegangen. Warum? Mit den Amerikanern zu kollaborieren, mit der Hoffnung, dass zusammenarbeiten und Saddam umstürzen und vielleicht eine kurdische Autonomie gibt und dass er seine Königreich und kurdischen Königreich aufbaut oder so. Aber es geht gar nicht um kurdischen Königreich. Es geht gar nicht, dass im befreiten Kurdistan Feudalherren und Großgrundbesitzer herrschen. Nein, im Kurdistan soll kurdisches Mensch herrschen. Kurdische Mensch. Und dass diese ganze Rückständigkeit abgeschafft wird. Und dass es kurdische Mensch von dieser Rückständigkeit sich befreit. Und dass es nicht die anderen Völker, andere Menschen über uns, so wie Karl Mayer schreibt, die wilde Kurden. Und dass immer wieder hier gesprochen wird, dass kurdische Gesellschaft eine patriarchale Gesellschaft wäre und dass kurdische Frau wird unterdrückt. Jawohl, wird unterdrückt. Warum wird unterdrückt? Und das muss kapiert werden. Das ist der Kolonialismus und dieser Imperialismus. Und also, wir können als Nationalen Befreiungsfront, wir können mit diesen Kräften nicht zusammenarbeiten. Weil wenn Taliban zu den Amerikanern geht, um einen Autonomen, der kann nur den Amerikanern dienen, aber nicht dem kurdischen Volk. Und heute sehen wir in Türkei, Kurdistan, wo die PKK als eine kleine Grube angefangen hat. Und heute sehen wir, das ganze Volk hat es verstanden, wo die eigentliche Kraft liegt. Das ist das Selbst, das Volk selbst, das Kraft. Und dieses Volk hat heute angefangen zu aufstehen. Und die letzte März, die Serhildan, die Volksaufstände haben gezeigt. Und heutige Lösung, 1991, ist Volksaufständejahr, Jahr der Volksaufstände. Und diese Volksaufstände gibt auch Mut den türkischen Werktätigen, türkischen revolutionären Bewegungen. Und heute, Nationalen Befreiungsfront macht jeden Tag mehr Veröffentlichungen und Aufrufe. Türkische kurdische nationale Befreiungsbewegung unterstützt die Arbeiterstreiks in der Türkei, unterstützt palästinensische Intifada. Und die PKK-Bewegung 1982 schon im Libanon mit den palästinensischen Volkskräften zusammen gegen israelische Aggressor gekämpft und 8 Gefallene hat dort gelassen.
Umgekehrt auch. Palästinenser haben auch
unterstützt. Und das ist eine sehr gute Entwicklung. Das muss auch so sein. Auch mit türkischen Bewegungen, mit arabischen, mit palästinensischen. Also die Bewegungen, sie sollen sich ihren Rücken nicht an diese Regierung und diese Regierung anlehnen. Weil das Kraft ist das Volk, das fertige Volk.
Was wird nach dem 15. Januar passieren? Oder was kann passieren, der Einschätzung nach?
Ama olacağını hesaba katmış. Ama olacağını bilir. Şimdi tedbirini alınmasının şeyi olacağını...
Also der Saddam Hussein, dieser Diktator, seine Regime, kann dadurch überleben, nur ein ständiger Krieg ist. Also Saddam, also diese Regierung im Irak, ernährt sich durch den Krieg und sich aufrecht haltet. Weil, wenn keine Spannung nach außen ist, ist der geliefert an die Opposition. An die Opposition seit Jahren unterdrückt worden ist. Und eine kurdische Opposition, das seit Jahren hungrig ist nach einem unabhängigen Kurdistan. Das ist auch diese Opposition im Irak, Irak-Kurdistan, von Irak besetzten Kurdistan, ist als Hoffnung die PKK sieht, zum Beispiel vor einigen Wochen zwischen PKK-Kräften und Saddam-Kräften eine Auseinandersetzung stattgegeben und 7 irakische Soldaten wurden getötet. Und wir können auch die türkische Rolle sehen. Die Türkei, warum machten die Türkei plötzlich seit dem August, schon vorher haben sie dann immer über die Eroberung von Musul und Kirkuk gesprochen, warum denn? Erstens, Türkei träumt wieder von einem Großmacht, Türkei, im Nahen Osten Rolle spielt und auch ganz Kurdistan besetzt ist und damit diese kurdische Befreiungsbewegung zerschlägt und kein Kurdenproblem mehr da ist. Und im Innenökonomie der Türkei, die Menschen hungern, überall Streikferien, die Studenten protestieren, die Schüler protestieren, die Arbeiter sind im Streik und revolutionäre Bewegungen sind jeden Tag mehr stärker. Es gibt keinen Tag in der Türkei, wo keine Kämpfe ist. Und die kurdische Befreiungsbewegung von Türkei besetzt in Kurdistan ist wahnsinnig starke Kraft. Also die türkische Regierung hofft auch, dass dieser Krieg stattfindet, damit dass sie die Regierung aufrecht halten können. Dass es alles völlig zerstört ist, dass jetzt die Regierung wieder als Retter das Land wieder aufbauen wird und so und so. Also da können wir diese Position, wenn wir betrachten, türkische, irakische, und da kommt Israel. Israel hat auch kein Interesse, mit den Palästinensern zu versöhnen oder das erlauben, dass eine palästinensische Stadt am Rande des Israel steht, entsteht. Oder aber auch einen gemeinsamen Staat zu begründen, dass die Palästinenser und die Israel zusammenleben können. Also Israel kann auch überleben, nur mit diesem ständigen Kriegszustand, kriegerischen Mitteln. Und Israel hat auch noch mehr vor. Warum kommen plötzlich 600.000 Juden aus Sowjetunion nach Israel? Diese Menschen brauchen ihr Land. Wer hat das Land? Die Palästinenser. Also die Palästinenser müssen auch mehr getrieben werden. Und die Amerikaner sind da. Ja, eigentlich die Amerikaner, die haben ja doch Kuwait gehabt. Die haben noch viel Verbündete, Saudis. Also es fehlt kein Öl dann den Amerikanern, dass sie plötzlich den Öl schießen dort. Nein, nein, die Amerikaner, es geht um eine Amerikaner Lebenswichtigkeit, als die Amerika als Großmacht zu entstehen zu können. Und was ist denn die europäische Politik, deutsche Politik, Drang nach Osten, seit dem Bismarck, seit dem diese Bagdad-Express gebaut haben, bis nach Golf. Dieser Plan erstreckt sich ja bis nach Indien und so. Das ist eine Drang nach Osten, das ist eine Strategie, ob die Bundesrepublik Deutschland heißt, ob Dritter Reich hieß, ob Erster Reich hieß. Sie haben nur diese Strategie gefolgt. Und das ist diese Fortsetzung von dieser Auseinandersetzung. Wenn wir diese ganzen Aspekte mit dieser Eingreifstruppe auch neueste Entwicklung berücksichtigen, wir würden sagen, wenn das nicht ab 15. Januar Krieg bricht, oder wenn gar kein Krieg bricht, ist das kein Krieg, Libanon-Krise seit Jahren, ist das kein Krieg, Palästinenser-Israel, ist das kein Krieg, Iran-Irak, ist das kein Krieg, Kuwait-Überfall, ist das kein Krieg, Giftgaseinsätze und Eroberungspläne Kurdistans, ist das kein Krieg, Afghanistan, ist das kein Krieg, im Indien was abgeht, ist das kein Krieg, islamische Atombombe in Pakistan, ist das kein Krieg bis nach Philippinen, Südafrika, Angola, Mosambik, Tschad, Sudan, das ist eigentlich Krieg jeden Tag. Das ist halt eine andere Dimension, das direkt in so einem großen Maß, das ist eine imperialistische Armee mit 450.000 Köpfen und das von anderer Seite eine Million Armee vom Irak und ganze arabische Armeen und das türkische Armee und das heißt nicht, dass die europäische Eingreifstruppe noch so bleiben kann. Das kann aber auch sein, dass die Franzosen und die Deutschen und die ganze europäischen Mächte massiv, so wie die Amerikaner, 400.000 Mann, so viele tausend Köpfe hinschicken. Das ist nicht unmöglich, das ist möglich. Also, ich sage, diese kriegerische Auseinandersetzung findet statt und es muss ja irgendwie das was sie verändern und das ist mit Friedensverhandlungen, das sind alles so Manöver und Täuschungsmanöver. Und von anderer Seite können wir sagen, sehen in Deutschland, deutsche Gesetzgebung seit Jahren, sie bereiten sich nach einem Krisenfall, diese Sondergesetze. Und das europäische Mensch oder deutsche Mensch hier wird ständig kontrolliert nach einem perfekten Überwachungssystem in ganz Europa. Und diese Ausländerpolitik und so. Und diese ruhighaltende Hinterland. Das ist alles Kriegspolitik, die seit Jahren geführt wird. Und eine Kriegspolitik kann nur zu Krieg führen, nicht zu Frieden. Und Frieden kann nur dadurch gehindert werden, wenn diese Diktatoren und diese Marionettenregierungen noch stärker bekämpft werden, wie vorhin wir erklärt haben, dass die völkerrevolutionären Bewegungen sich zusammenschließen müssen. Das ist der Weg, den Krieg zu verhindern, aber ansonsten nicht.
Peşmerge silavlu ve udozave, peşmerge tu fedaye gelimeyi, peşmerge tu cengavere sereçiyayı, peşmerge tu tursu kofatile ketkvaru düşmünayı, peşmerge tu sembola serhakunu azadiyameyi, bişi, her bişi peşmerge kahraman. Rabbeti bimge hükre peşmerge me, rehtal sergire de peşmerge me, bişer ucen kaptili peşmerge me.
Take 4, Take 3, Take 2, Take 2, Take 1,
Take 0.
Für das Jagdbombergeschwader 43 in Oldenburg war der 6. Januar beileibe kein Tag wie jeder andere. Aber dieses Mal war vieles anders, wobei es den Soldaten im Allgemeinen durchaus bewusst war, welche Aufgabe sie in der Türkei zu erfüllen haben, nämlich
Flagge zeigen, Solidarität mit dem Bündnispartner und dann gehen wir dahin und zeigen also Flagge. Flagge zeigen, Flagge zeigen, Flagge zeigen, Flagge zeigen und dann gehen wir dahin und zeigen also Flagge. Die wissen das sicherlich auch nicht abzuschätzen, was letztlich da auch auf sie zukommt. Eben gerade auch hinsichtlich der Tatsache, dass es Kurdengebiet ist, die das unbedingt, nicht so unbedingt als attraktive Ferienfahrt erscheinen lassen.
Die Stimmung war doch sehr gut hier eigentlich noch.
und sie wird sicherlich noch viel besser.
In den Aufmarsch am Golf ist die Bundesrepublik mit einbezogen. Im Rahmen der mobilen NATO-Einsatzgruppe sind deutsche Luftwaffeneinheiten, darunter auch Wehrpflichtige, in die Türkei verlegt worden. Einberufungen zu Reservistenübungen, wie zum Beispiel Grüner Laubfrosch in Baden-Württemberg, wurden und werden mit dem Golfkonflikt begründet. Auch wenn es nach Ablauf des Ultimatums des UN-Sicherheitsrates nicht zu einem Krieg kommt, wird hier ein Präzedenzfall geschaffen. Bundeswehrsoldaten können in Konfliktgebieten eingesetzt werden. Zum ersten Mal wird somit Reservisten bewusst, dass ihre Bundeswehrausbildung sie verpflichtet, tatsächlich Menschen zu töten. In vielen Städten schließen sich daher Reservisten zur Verweigerung zusammen. So auch in Tübingen. Dort verweigerten heute etwa 30 Reservisten den Kriegsdienst im Kreiswehrersatzamt. Hierzu Thomas Pfister.
Und dort hat man uns dann einzeln eingelassen. Wir mussten die Ausweise vorzeigen und konnten dann unseren Antrag dort abgeben. Und dann wurde uns mitgeteilt, welche Unterlagen noch fehlen. Und dann wurden wir wieder nach draußen geleitet. Und das haben wir zu 30 halt einer nach dem anderen gemacht. Und es hat so eine Stunde gedauert und dann war das vorüber.
Und ich hätte jetzt noch eine etwas provokative Frage. Wie kommt es, dass ihr gerade jetzt erst auf die Idee kommt, wo tatsächlich ein Krieg ansteht, zu verweigern? Weil im Grunde genommen hätte euch das ja schon vorher bewusst sein können, dass ihr in einem Kriegsfall eingesetzt werden könntet.
Das ist richtig. Der Unterschied, der jetzt aber besteht, ist, dass es noch nie besonders wahrscheinlich war, dass die Bundeswehr in so einem militärischen Krisengebiet eingesetzt wird. Und dass das jetzt wirklich zum ersten Mal seit Bestehen der BRD der Fall ist, dass Bundeswehrsoldaten in ein militärisches Krisengebiet geschickt worden sind. Und viele von uns sind ja auch zur Bundeswehr schon mit einem schlechten Gefühl gegangen, haben sich auch danach immer wieder überlegt zu verweigern, wie ich zum Beispiel auch, haben aber nie so den Dreh gekriegt dazu. Und so die politischen Ereignisse, sowohl die deutsche Wiedervereinigung, die ja jetzt eine souveräne Armee ermöglicht, als auch der Golfkonflikt, haben wir das halt dann drastisch verdeutlicht, dass es jetzt wirklich ernst wird. Und da haben auch viele von uns natürlich, ich auch, Angst davor, vor in so einem Krieg eingesetzt zu werden. Und deshalb, denke ich, hat es viele angeregt, jetzt nochmal besonders intensiv darüber nachzudenken. Und ich denke, das hat auch, weil viele Leute jetzt natürlich sagen, ja, die drücken sich jetzt geht es um die Wurst und jetzt drücken sie sich und sind feige, das ist für mich eigentlich kein Argument. Ich denke, man muss da feige sein, alles andere ist völliger Unsinn.
Tja, jetzt hat er verständliche Angst, am Golf als Kanonenfutter verheizt zu werden. Wie verhalten sich aber die, die scheinbar unbeteiligt hierbleiben, die sich schon immer gegen den Militarismus ausgesprochen haben und nun diesen berühmten Satz parat haben, ich habe es ja schon immer gesagt. Aber nun rufen viele dazu auf, desertierende Soldaten aufzunehmen. Soldaten, die bewusst ihr Handwerk gelernt haben, die einen gewaltigen Militärapparat gestützt haben und nun von dem erlernten Ziel, andere umzubringen und selbst eventuell umgebracht zu werden, zurückschrecken. Ist diese Samariterhaltung, die sagt, ja, auch ich nehme einen von diesen armen, desertierenden Soldaten auf, ist das nicht verlogen? Fragezeichen. 0761 310 28.
Thank you.
Ein Anruf ist jetzt da. Du bist jetzt direkt auf Sendung.
Ja, also ich bin der Lütz von der DFGVK. Also ich denke, also zwei Sachen, die ich sagen möchte. Erstmal muss man sich bedenken, bei den deutschen Soldaten geht es ja überwiegend um wehrpflichtige Reservisten, die jetzt verweigern. Das ist für mich schon ein phänomenaler Unterschied, ob man sich bewusst verpflichtet hat oder eben aufgrund von der unmenschlichen Wehrpflicht zur Bundeswehr praktisch gepresst wird und zu einer Entscheidung gezwungen wird mit 18 Jahren, wo man so einen Entscheidungsprozess sicher noch nicht gefällt hat, wie du ihn vorher geschildert hast. Das andere ist natürlich mit den GIs, die aus der amerikanischen Armee desertieren soll. Bei denen muss man einfach sehen, dass in Amerika fast so eine Art ökonomische Wehrpflicht besteht. Das heißt, dass für viele halt die Armee eine der wenigen Möglichkeiten ist, einen Job überhaupt zu kriegen.
Ja, nun gibt es aber auch den Versuch, hier in der BRD, zumindest von verschiedenen älteren Leuten, habe ich jedenfalls gehört, Unterschriftenlisten zu machen, dass sie bereit sind, auch so Deserteure aufzunehmen.
Ja klar, das ist ja auch die Situation stellt sich für die GIs ja auch wie folgt, die können zwar den Antrag stellen, nur der schützt sie halt erstmal nicht vor der Versendung in die Golfregion. Das heißt also, die werden in Verwahrsam genommen und dann eben gegen ihren Willen runtertransportiert. Und da unten nützt ihnen ihr KDV-Antrag dann ja herzlich wenig. Und insofern denke ich, ist es wichtig, dass man ein konspiratives Netz von Leuten aufbaut, die bereit sind, beim eventuellen bei einer eventuellen massiven Verschickung dann beim heißen Krieg kurzfristigen Unterschlupf zu bieten.
Zu den amerikanischen GIs habe ich noch eine Frage. Wie schätzt du das jetzt ein, deren Entscheidung, also im Gegensatz zu den Bundesdeutschen, den angeblich Zwangsverpflichteten oder wie?
Also die sind nicht angeblich zwangsverpflichtet, das muss man einfach sehen. Das sind Wehrpflichtige, die werden aufgrund vom Wehrpflichtgesetz in die Bundeswehr gepresst und einfach mit 18 Jahren oft noch nicht so weit sind, eben den KDV-Antrag zu stellen. Da spielt Sozialisation und alles also mit einer Rolle. Das finde ich, das darf man einfach nicht unter den Tisch fallen lassen. Bei den GIs ist es, denke ich, überwiegend so, dass sehr viele verweigernde GIs eine deutsche Frau bzw. Freundin haben oder aber eben hier in Deutschland, sagen wir mal, eine Fuß gefasst haben und eben nicht in diesen Ghettos leben und so auch irgendwie ein bisschen an andere Infos rankommen, als eben in den Kasernen, wo sie halt voll auf den Krieg gedrillt werden.
Was kann man da machen, damit die an diese Infos rankommen?
Also es gibt von der DFGVK gibt es zum Beispiel ein Flugblatt, das auch verteilt wird vor den amerikanischen Kasernen, wo auf die Möglichkeit des sogenannten AWOL oder AWOL auf Englisch aufmerksam gemacht werden. Das heißt Absent Without Leave. Das ist Desertion ist ja auch nach dem amerikanischen Wehrstrafgesetz eben Fahnenflucht und bedeutet für viele eine Entscheidung, dass praktisch sie über Jahre lang nicht mehr zurück können nach Amerika und einer ewig langen Repression ausgesetzt sind. Absent Without Leave bedeutet quasi unerlaubtes Entfernen von der Truppe. Das heißt also, dass sie sich praktisch nur für eine begrenzte Zeit von ihrer Einheit absetzen, aber nicht grundsätzlich desertieren wollen. Das Flugblatt gerade von der DFGVK weist eben auch die amerikanischen Soldaten da auf diese Möglichkeit hin, wo sie dann wesentlich weniger Repressionen zu erwarten haben und ebenfalls auch die Leute, die bereit sind, einen verweigerten GI aufzunehmen, bei denen das der Selbstfall ist. Also dass die Strafandrohung wesentlich geringer ist, auch für die Unterstützerinnen von Verweigerern.
Aber könnte es nicht so Überlegungen auch geben, zu sagen, also gerade bei den Soldaten, alles andere kann besser sein oder ist besser, als in diesen Krieg zu ziehen?
Also, ich verstehe jetzt nicht genau, worauf du raus willst.
Die Soldaten, die sich jetzt überlegen oder einen Befehl kriegen, da runter zu gehen, dass die sich überlegen könnten, alles andere als in den Golf zu ziehen, ist besser für mich, als eben ja da unten Menschen zu erschießen oder selber erschossen zu werden. Und dann noch die Illusion vermittelt kriegen, sich gegen B-Waffen, also gegen biologische Waffen, impfen lassen zu können und damit auch so einen Schutz zu haben. Also könnte nicht alles andere besser sein, als da runterzuziehen?
Naja, ich meine, also es ist ja ganz, also unterstellst du ihnen eine egoistische Entscheidung, dass sie ihre eigene Haut retten wollen. Ich denke, also... Ja, nicht nur das. Ja, ich finde es eine Art von Zynik zu sagen, nur weil du dein Leben retten willst, tust du jetzt verweigern. Also ich denke, das ist eben das Recht auf Leben ist, ja gut, also Menschenrechte muss, denke ich eben, muss man absolut sehen. Da kann man nicht rumdiskutieren.
Ja, ich will mich da auch nochmal einschalten. Und zwar, glaubst du denn nicht, dass mit der Entscheidung eben entweder zu verweigern oder zu desertieren oder so, auch gleichzeitig die der Groschen gefallen sein müsste, dass du damit auch das gesamte militärische System ablehnen musst und dass du halt nicht sagst, der Krieg im Irak ist ungerecht, weil er um Öl geht, sondern es gibt auch andere gerechte Kriege, die die westliche Welt führen kann, aber das ist keiner. Also ziehe ich mich jetzt aus der Affäre, aber einen anderen hätte ich vielleicht mitgemacht.
Ja, also gut, die Problematik, die ihr jetzt ansprecht, klar, die ist nicht ganz ungerechtfertigt. Also was ihr auch den Reservisten aus Tübingen gefragt habt, warum verweigert ihr jetzt? Ich denke, der Großteil der Reservisten, die wir in der Beratung haben von der DFGVK, die jetzt verweigern, und die Zahlen gehen ja ständig nach oben, also die Reservistenverweigerung hat sich jetzt in den letzten Monaten verdoppelt und verdreifacht, das sind zurzeit also im Monat November und Dezember bundesweit immer circa 1000 Stück gewesen monatlich und so im Frühjahr waren es noch ein paar hundert. Die Soldaten, das ist in der Tat so, die werden sich wirklich langsam bewusst, dass sie eben diese Verpflichtung, also beziehungsweise dass sie die Wehrpflicht nicht nur dazu verdonnert, eben 15 beziehungsweise jetzt ins 12 Monate zum Bund zu gehen, sondern in einem tatsächlichen Krieg dann auch eingesetzt zu werden. Und das ist bei den Leuten eben jetzt erst schnackert, das ist, mag man bedauern, aber das ist eben nun mal ein Faktum. Ja. Und es gibt eigentlich kaum jemand, der jetzt sagt, in dem Krieg, da muss ich jetzt verweigern, aber sonst würde ich mich einsetzen lassen.
Ja, darauf wollte ich ja gerade hinaus. Also, dass eben es wirklich dann auch schnackern muss, wie du gesagt hast. Ne? Mhm. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es sogar begrüßenswert irgendwo, dass jetzt eine Schwelle erreicht ist, wo es eigentlich so ziemlich bei allen schnackern muss, ja. Mhm. Und dann finde ich es auch okay, wenn die da sagen, ja, also ich habe jetzt in einem Irrtum gelebt und das klappt alles nicht so mit dem militärischen System, ja. Mhm. Aber dann müssen sie auch wirklich dann ehrlich sein und sagen, ja, ich habe Scheiße gemacht, mein ganzes bisheriges Leben. Ja, und wenn sie das nicht tun, dann frage ich mich, ist das nicht egoistisch? Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst, aber du musst davon ausgehen, es kommt zu mir ein 19-jähriger Soldat, der kommt gerade aus der Penne, dem seine Ahnen oder seine Eltern haben gesagt, du gehst auf jeden Fall zum Bund und dann schlappt er halt dahin. Das ist ein junger Mann, der jetzt gerade mal anfängt, seine Ethik, sein Gewissen oder sonst was zu reflektieren, zu dem zu sagen, dein ganzes bisheriges Leben war scheiße, das ist völlig daneben an der Realität.
Ja gut, ich meine ja nicht, dass ich das sage, sondern dass er das sagen muss, ja, dass er erkennen muss, das ist also irgendwie, ich bin da reingerutscht, ja, aber es war eben nicht das Tollste, ja, es war eigentlich wirklich ziemlich daneben, was ich gemacht habe.
Ja, und da muss man einfach sehen, dieses Reinrutschen, das ist es halt wirklich. Wir haben hier ein ganz subtiles Wehrpflichtsystem, was eine Militarisierung wirklich von Grund auf an hat. Also das fängt damit an, dass du bei einer Bewerbung die erste Frage ist, hast du gedient oder sonst was. Es ist ja wirklich bei uns nicht so, dass sich die Leute scharenweise bei der Bundeswehr bewerben. Die gehen eben hin, weil es eine Wehrpflicht gibt. Und dass es keine bewusste Entscheidung war, das Kriegshandwerk zu lernen, das ist einfach so.
Ne? Da stimme ich dir ja auch voll zu. Da stimme ich dir voll zu. Nur, was ich eben sagen wollte, es muss dann eben die Entscheidung sein, dass es schlecht ist, nicht weil es mir an meine eigene Haut geht, was vorhin zur Diskussion, sondern dass es schlecht ist, weil das Ganze nicht funktioniert. Weil ich dafür andere sterben muss. Und nicht ich, sondern im Grunde der gesamte militärische Apparat ist darauf aufgebaut. Das wollte ich halt sagen. Ne?
Also ganz klar, da stimme ich dir auch überein. Und ich denke, dass man halt nur über so eine Schiene, erstmal über die individuelle Verweigerung, so ein Bewusstseinsprozess, wie du ihn ansprichst, dass man also grundsätzlich Militarismus in Frage stellt. Das ist halt eine Sache, das zieht sich hin. Und ich denke, das wird sich auch bei vielen KDVern irgendwann sicher noch mehr manifestieren, aber die Leute haben eben gerade im Moment ihre Verhandlung und so eine Verhandlung oder eine Vorbereitung für eine Verhandlung, da steckt einfach ziemlich viel dahinter. Also wenn du als Reservist verweigern willst, das ist, sagen wir so, ist nicht ganz ohne, weil für die das ja immer noch die mündliche Anhörung vor den KDV-Ausschüssen beim Kreiswehrersatzamt gelten und so, die sind damit ziemlich erstmal eingedeckt. die wollen erstmal anerkannt werden, und das verstehe ich auch irgendwo. Und dann diesen Schritt weiterzugehen, klar, also das ist ja auch das, was die organisierten Pazifisten und Pazifistinnen eigentlich immer wollen und wo wir auch zugegebenermaßen ziemlich, ja, also wir haben uns die Illusion zumindest relativ weit aufgegeben, dass diese Radikalisierung und Politisierung der KdV, das war einfach in den letzten Jahren bedingt auch durch die Änderung des KdV-Rechts, dass die meisten Wehrpflichtigen eben jetzt nur noch nach einem schriftlichen Verfahren anerkannt werden. Das ist, also da stimme ich dir vorhin ganz überein.
So, es gibt jetzt noch einen zweiten Anruf.
Ja, hier pfeift ganz fürchterlich. Warum pfeift das denn?
Ja, mach mal jetzt.
Funktioniert es. Ja, ich höre mir das hier gerade an, irgendwie 5 RDL-Redakteurinnen und Redakteurinnen erschlagen einen Anrufer, weil sie mich da ein bisschen einmischen mit einer ganz blöden Zwischenfrage. Warum ist es denn schlecht, aus egoistischen Gründen zu desertieren? Das kann ich jetzt gar nicht so recht nachvollziehen, weil ich irgendwie unter solchen Bedingungen sozialisiert bin, wo ich ganz ehrlich offen gestanden die meisten Sachen aus egoistischen Motiven rausmache. Selbst wenn ich irgendwie mich innerhalb einer Klassenlage oder was auch immer begreife, dann mache ich es aus einem egoistischen Klasseninteresse raus oder wie auch immer. Aber warum das so furchtbar schlecht ist und warum da so tiefgreifende Erkenntnisse unbedingt vorausgesetzt werden müssen, bevor die Leute desertieren, wenn sie das nicht ihr ganzes Leben lang eigentlich dann wieder bereuen, was sie bisher gemacht haben, dann sollen sie konsequenterweise lieber einen dritten Weltkrieg führen. Also diese Argumentation ist mir nicht ganz einleuchtend.
Also jetzt Ärmel hochkrempeln und helfen, ja?
Ich würde jetzt auch noch dazu sagen, dass wir die Diskussion an dieser Stelle nicht weiterführen können, sondern Montagabend in der Habsburger Fabrik um 20 Uhr. Wie Widerstand leisten in der Armee? Vielleicht ist damit auch allen gedient, die jetzt angerufen haben.
Naja, aber ihr habt doch eigentlich zu 5 Konsens gehabt, dass man nicht aus egoistischen Motiven verweigern darf. Da müsstet ihr doch eine von euch 5 mindestens kurz mal begründen können, warum man nicht aus egoistischen Motiven verweigern darf, warum da hehrere Ziele dahinter stecken müssen.
Also wenn das aus egoistischen Gründen verweigern heißt, jetzt will ich nicht an den Golf, weil das Berufsrisiko ist mir jetzt zu groß, wenn dieser Krieg mal beendet wird, dann würde ich aber mal gerne wieder in die Armee gehen, weil der Beruf oder der Job war dann locker genug und ich habe auch was verdient, dann ziehe ich mich da wieder, oder dann begebe ich mich da wieder rein, wenn es wieder brenzlig wird, ziehe ich mich wieder zurück, dann wenn das die egoistischen Interessen sind, dann finde ich das abgelehnt.
Aber Edi, das wäre doch feine Sache, Armeen, wo die Leute immer nur drin sind, solange es ruhig Geld zu verdienen gibt und dann alle rausgehen, sobald irgendjemand einen Krieg mit der Armee führen
kann. Da vergisst du aber, dass Steuergelder verschwendet werden.
Naja, ob die Leute jetzt arbeitslos sind oder bei der Armee,
also,
ist mir letztlich egal.
Nee, also da könnten wir ja andere Sachen damit machen.
Na gut, das auch. Das sind dann längerfristige Überlegungen, aber es ist doch ganz klar, dass solche Armeen, wenn die Leute alle so durchgängig denken würden, sehr bald aufgelöst würden.
Ja, also ich wollte nur noch mal das eine sagen, was mir dazu einfällt, nämlich dass ich finde, wenn man egoistische Entscheidungen trifft oder wenn man eine Entscheidung trifft, die an einer persönlichen Situation festgemacht ist und daraus im Grunde den Überblick über die gesamte Situation, in der man steht, zieht. Das heißt, das will sagen, dass man eine Erkenntnis rauszieht, dass nämlich mit dem Militär das nicht so weiterlaufen kann. Ja, dann finde ich es in Ordnung. Aber wenn eben dieser Schritt, dieser Bewusstseinsschritt nicht gemacht wird, also dann tut es mir leid, wirklich.
Dann lieber konsequent einen dritten Weltkrieg führen, oder?
Nein, das meine ich nicht. Ich meine, dass jetzt die Möglichkeit besteht, sich zu entscheiden, sterben wollen dafür oder nicht. Aber ich wollte halt darauf hinweisen, es ist irgendwie daneben zu sagen, ich will nicht dafür sterben, aber im Grunde finde ich es gut.
Naja, okay.
Ja gut, dann machen wir vielleicht noch ein paar Veranstaltungs hin, oder wie war
es
das?
Es gibt ja noch einen Beitrag.
Es gibt noch einen Beitrag, oh.
Also erstmal tschüss Jörg, ne? Ja. Ich leg dich jetzt wieder raus
aus dem Dings.
Ja, gut.
Am 2. Januar diesen Jahres schoss die FMLN, die Salvadorianische Befreiungsfront, einen Hubschrauber der US-Armee ab. Einer der Insassen war sofort tot. 2 weitere Insassen sollten nach Angaben des US-Außenministeriums von Mitgliedern der FMLN erschossen worden sein. Bisher hatte die FMLN dies dementiert. In einem Kommuniqué vom 8. Januar soll die FMLN allerdings die Angaben des US-Außenministeriums bestätigt haben. Hierzu eine Stellungnahme von Radio Venceremos in Köln, der offiziellen Stimme der FMLN.
Der Kommuniqué von der FMLN, was gekommen?
gekommen sind, waren von diesen militärischen Einheiten, die dort waren, ne, in San Miguel, wo dieser Hubschrauber abgeschossen worden ist. Ne? Und die haben so ein bisschen durcheinander gebracht, weil sie ein paar Sachen gebracht haben, die nicht klar waren, wie das war. Ne? Und was die FMLN am 8. Januar ein Kommuniqué herausgegeben hat, ne, ist, dass sie wissen, dass es die Militär, dass die US-Berater drin waren und dass es eine Provokation war und dass es berechtigt war, dass es abgeschossen war, ne, als erstes. Ne. Zweitens aber, dass es widersprüchlich ist, wie das angegeben worden ist von diesen Militäreinheiten und es ist möglich, sagen sie auch, dass es diese zwei, also zwei von den dreien nicht direkt tot waren, sondern danach getötet worden sind, ne, von dieser Einheit von der FMLN. Und dass sie das auf jeden Fall untersuchen werden, weil, also das ist ja eine Sache von den Prinzipien halt von der FMLN, diese Genf-Akkordos, ne, Akkordos de Ginebra, das Leben von den Kriegsgefangenen zu respektieren, genauso wie von den Kriegsverletzten. Ne? Und das ist eine Sache, die immer gemacht wird. Ne? Und das wird deswegen untersucht innerhalb von der FMLN, ob es wirklich die schon tot waren oder ob sie danach getötet worden sind. Ne?
Also,
es stimmt ja auch so, dass es zwei Leute festgenommen sind. Aber du musst dran denken, dass es, um überhaupt sowas zu machen, muss die FMLN erstmal die ganze Einheit, ne? Die ganze militärische Einheit zusammentragen, woanders hinbringen, also die Leute auch mal nachfragen, also um überhaupt eine Erklärung zu geben. Ne? Deswegen hat es ja auch eine Woche gedauert, bis die FMLN direkt ganz genau gesagt hat, also halt eine klare Position, dass sie es untersuchen werden. Ne?
Hm. Ja, die Reaktion von der US-Regierung auf den Tod der Militärs ist ja die, dass sie vom Kongress gefordert hat, dass jetzt wieder 42,5 Millionen Dollar Militärhilfe für die salvadorianische Armee freigegeben werden. Und das wird ja für euch wieder bedeuten, dass die salvadorianische Armee mehr Mittel bekommt und so besser ausgerüstet ist.
Ja, das wäre natürlich ein Problem, aber das ist ja auch eine Sache, weißt du, wo man ja auch politisch argumentieren kann in El Salvador. Ne? Das ist eine wenn es überhaupt wirklich so gewesen ist, dass manche von unseren Einheiten die beiden getötet haben danach. Ne? Dann ist es natürlich ein politischer Fehler gewesen. Ne? Aber man kann das sehen, dass zum Beispiel bei den Jesuitenfall, ne? Weil es wird ja auch in El Salvador über den Jesuitenfall der FMLN gesprochen. Ne? Bei den Jesuitenfall der Christiani hat 9 Wochen gedauert, ne? Überhaupt Bescheid zu sagen, dass die Militär von der El Salvador eine Teilnahme hatten an die Ermordung von den Jesuiten. Ne? Und ich denke,